Aber nun zu unserem Thema, erweckliche Lehre mit EH. Abschnitt Römisch 1, in der biblischen Wahrheit liegt erweckliche Kraft. Der König der Prediger und Evangelisten Charles Haddon Spurgeon hat 1871 gesagt, natürlich gibt es religiöse Begeisterung auch ohne die Wahrheit des Evangeliums. Aber das, was wahre Christen zu allen Zeiten Wiederherstellung des wahren Glaubens genannt haben, das war immer begleitet von einer klaren, bibelgemäßen Unterweisung in den Hauptstücken der Wahrheit. Was war der Nerv und was war das Rückgrat der Reformation? Es war die klare Verkündigung von Evangeliumswahrheiten, die bis dahin durch die römische Priesterschaft dem Volk vorenthalten waren. Die Rechtfertigung aus Glauben, wie ein schlafender Riese erhob sie sich aus dem Schlaf und erweckte all die anderen Lehren wie schlafende Gesellen, und zusammen mit ihnen vollbrachten diese erhabenen Lehren Wunder. Weiter Spurgeon, die Reformation kam weniger dadurch zustande, dass Luther entschlossen war, Calvin gelehrt, Zwingli tapfer und John Knox unermüdlich, sondern vielmehr dadurch, dass die alte Wahrheit wieder in die vordere Front gebracht wurde, dass das Evangelium den Armen gepredigt wurde. Wenn es nicht diese Wahrheiten gegeben hätte, die jene Männer lehrten, nichts ausgerichtet hätte ihr Streben nach Heiligung, nichts ausgerichtet hätte ihre Selbstaufopferung, ihre Neuerungen auf kirchlichem Gebiet. Die Kraft, sie lag nicht in Luthers Hammer und in den Nägeln, sondern in der Wahrheit jener Thesen, die er vor aller Augen anschlug. Also Rechte, Erweckung war immer verbunden mit der Verkündigung evangeliumsgemäßer Wahrheit. Religiöse Begeisterung kann man auch sonst haben. Aber wahre Erweckung hängt mit Verkündigung biblischer Wahrheit, biblischer Lehre zusammen. Wenn wir die Bibel aufschlagen und ins letzte Kapitel des Lukas-Evangeliums hineinsehen, wo uns nach der Geschichte der Emmaus-Jünger berichtet wird, wie Jesus den anderen Jüngern erschienen ist, dann ist es erstaunlich, wie diese Jünger sich vorgenommen hatten, auf nichts mehr hereinzufallen. Sie wollten abgebrühte Realisten sein. Schien ihnen eher denkmöglich, dass das, was sie vor Augen sahen, ein Geist ist, ein Gespenst, als dass der Auferstandene ist. Und da sagt Jesus, seht doch, ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ich habe, und zeigte ihnen seine Wundmale. Und als sie immer noch nicht glaubten, sprach er, habt ihr nichts zu essen? Da legten sie ihm vor Honigseim und gebratenen Fisch. Das mag geschmeckt haben. Sie sehen die ganze Aufregung, wie die bloß herbeiholen, was gerade da ist. Und Jesus aß es vor ihnen. Ich möchte fast sagen, Herr Jesus, hast du das nötig, dass du so buhlen musst, um deine Jünger, um ihren Glauben? Nein, ich hab's nicht nötig, aber sie haben's nötig, dass sie wieder wissen, sie haben einen Herrn. Aber wenn wir meinen, es ziele nun alles darauf, dass die Jünger die Arme ausbreiten und sagen, Herr Jesus, endlich bist du wieder da, dann merken wir, darum geht's gar nicht. Jesus zielt nicht in erster Linie auf Stunden der Innigkeit, der innigen Gemeinschaft mit ihm, sondern das Ziel jenes Berichtes in Lukas 24 ist, Ihr sollt meine Zeugen sein, es muss gepredigt werden, Buße zur Vergebung der Sünden fangt in Jerusalem damit an, ihr seid meine Zeugen. Das Ziel des auferstandenen Jesus, wenn er Glauben in uns wecken will, ist, dass er uns zu seinen Zeugen macht. Nun, ein Zeuge hat etwas zu sagen, schon vor Gericht. Wenn einer bloß sagt, ich war dabei und es hat schon arg geknallt bei dem Autounfall, wenn das alles ist, dann ist ein bisschen wenig. Er muss schon sagen können, ob der eine Wagen rasch gekommen ist, ob er auf der rechten Straßenseite gefahren ist. Ein Zeuge muss etwas berichten können. Im Unterschied zum Marktschreier, wenn einer Hosenträger verkauft auf dem Markt, dann kann er schreien, noch nie da gewesen, einmalig kommen Sie her. Und man weiß doch gar nicht, was er verkaufen will, Dosenöffner oder Hosenträger oder sowas. Das ist ein Marktschreier. Ein Zeuge hat etwas zu vertreten, etwas Begründetes, Habhaftes zu sagen. Und deshalb ist in Lukas 24 ganz deutlich, er öffnete ihnen das Verständnis der Schrift, dass sie verstanden, jetzt ist's erfüllt, was ich euch sagte, da ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben ist im Gesetz des Mose, in Propheten, in den Psalmen. Es ist geschrieben, dass Christus musste leiden und auferstehen von Toten am dritten Tag. Der Herr Jesus zeigt seinen Jüngern Zusammenhänge. Wenn wir heute über Lehre reden, dann geht es darum, nicht was, dass wir bloß einzelne Evangeliumswahrheiten in die Welt hinausschreien, sondern Zeugen Jesu sollen Zusammenhänge aufzeigen können. Ein organisches Ganzes sinnvoll darbieten können. Wir sollen etwas erzählen können von den Absichten Gottes, von den Plänen Gottes, von seinem Wollen, von seinen Aktionen, von seinen Wundern, von seiner Geduld, von seiner erschreckenden Heiligkeit und von seiner tröstlichen Barmherzigkeit. Etwas vom Schrecklichsten, was ich erlebt habe, war auf dem Kirchentag 1969 in Stuttgart. Es waren damals revolutionäre Jahre und der Bruder, der in unserem Auftrag reden sollte, in Halle 6 auf dem Stuttgarter Killesberg, der hatte es schwer, es zogen ganze Scharen junger Menschen mit roten Fahnen durch die Halle und mit Spruchbändern Marx lebt. Aber es haben viele für unseren Bruder gebetet, dass er Rechenschaft geben kann von der Hoffnung, die in uns ist und die in all ihren Zusammenhängen in der Schrift niedergelegt ist. Aber als er drankam, erzählte er von seiner Heimatstadt, von Dichtern und von Schriftstellern. Und dazwischen drin rief er immer wieder laut, Jesus lebt, Jesus kommt wieder. Das war richtig. Aber ein Zeuge Jesu wird nicht danach beurteilt, ob er ein paar Richtigkeiten ausruft und wie laut er sie ausruft, sondern ein Zeuge Jesu wird beurteilt nach der Menge der biblischen Wahrheit, die er darlegen kann. Nach der Kraft des biblischen Geistes, den sein Zeugnis enthält. Nach dem Gehalt der biblischen Lehre, die in seinen Worten enthalten ist. Dem auferstandenen Jesus war es wichtig, dass seine Jünger erkennen, was von dem Gesetz des Mose über die Propheten, über die Psalmen, an göttlichen Zusammenhängen in der Schrift bis hin zu ihm, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, führen, was Gott schon längst angelegt hat und was in Jesus zur Krönung kommt, so zur Krönung kommt, dass wir das auch aufzeigen können. Wir wissen leider nicht, was Jesus im Einzelnen mit seinen Jüngern damals besprochen hat, als er ihnen die Schrift öffnete. Ich könnte mir vorstellen, dass er gesprochen hat davon, dass der Abraham greis war mit seinem erstorbenen Leib und nach menschlichem Ermessen nichts mehr vor sich hatte als den Tod. Siehe, dieser Eliezer von Damaskus wird alles erben, was ich habe. Dass dieser Abraham der Verheißung Gottes und der Erfüllung nie näher war als in jener Stunde, da alles dunkel schien. Könnt ihr mir vorstellen, dass Jesus gesprochen hat von Josef, der nicht in dem Augenblick der Gesegnete Gottes war, als der Vater ihm den bunten Rock schenkte, sondern als er von den Brüdern verraten war, von Ismaeliten versklavt, von Potiphar in die Gefangenschaft geworfen und vom Mundschenk vergessen. Da heißt's, aber der Herr war mit ihm, dass er ein Ish HaMatzliach, ein Mann des Gelingens wurde, durch den Gott Millionen im Vorderen Orient rettete. Als er verstoßen war, wie kaum ein Mensch mehr nach ihm. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus gesprochen hat von Psalm 118. Man stößt mich, dass ich fallen soll, aber der Herr hilft mir, ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Dass Jesus leiden musste, um zu seiner Herrlichkeit einzugehen, das steht nicht nur in Jesaja 53. Das steht auch schon in der Geschichte des Mose, der als der von Gott Erwählte 40 Jahre in der Wüste ist. Vergessen, scheinbar auf dem Abstellgleis. Aber Gott hat seinen Plan, dass er der Retter ist. Ich habe mein Volk aus Ägypten gerufen. Das liegt schon als Plan Gottes über ihm. Oder das Volk Gottes, das der Augapfel Gottes bleibt, auch in der Stunde des Gerichtes der babylonischen Gefangenschaft. Das Volk Gottes, das ruft, der Herr hat mein vergessen, so wie Jesus am Kreuz gerufen hat. Dem Gott zusagt, kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen, dass ich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes. Und ob sie desselben vergäße, will ich doch dein nicht vergessen, spricht der Herr. Es gibt so viele Linien, wir sollten in die Bibel hineinkommen. Hier ist mehr als Jona, der Bußprophet, den Ninive haben musste, damit Ninive, die Weltstadt, das Leben hat. Deshalb hat Gott diesen Jona errettet und hat ihn aus dem Bauch des Fisches herausgeholt und noch viel mehr Jesus nach 3 Tagen aus dem Bauch der Erde herausgeholt, dass dieser Welt gepredigt würde, Buße zur Vergebung der Sünden. Wenn die Königin von Reich Arabien kam, um die Weisheit Salomos zu sehen, hier ist mehr als Salomo bei dem, den Gott uns gemacht hat zur Weisheit und zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Jesus öffnete ihnen das Verständnis. Jesus will mehr als religiöse Begeisterung, als Stunden der innigen Verbindung mit ihm. Er will mehr als Sympathie. Er will, dass wir Zusammenhänge verstehen, Zusammenhänge bezeugen, Glauben wecken durch Erweis der Wahrheit. Die christliche Wahrheit, das christliche Dogma, die christliche Lehre wird uns nur von denen madig gemacht, die uns Sand in die Augen streuen wollen. Ich darf Ihnen ein Wort sagen von einem der größten und schlimmsten Verführer des 20. Jahrhunderts. Er hat 1936 triumphierend ausgerufen, während sich die anderen in dogmatischen Haarspaltereien ergingen, haben wir das Christentum im täglichen Leben verwirklicht. Wir haben das Christentum nicht mit den Lippen, sondern mit den Taten bekannt. als wir den Hungernden Brot und den Frierenden Wärme gaben, waren wir Christen im besten Sinn des Wortes. Das hat Josef Goebbels, der Propagandaminister des Nazireichs, gesagt. Die einen machen dogmatische Haarspaltereien. Aber wir sind die eigentlichen Christen. Wir nationalsozialistischen Volkswohlfahrt. Wir, die wir die Arbeitslosigkeit beseitigt haben. Wir sollten diese Töne hören, wenn heute bis in evangelikale Kreise hinein ganz ähnliche Parolen ausgegeben werden. Beginnend mit der Auferstehung Jesu und dem neuen Zusammenwachsen des Jüngerkreises haben Erweckungen meist damit angefangen, dass Menschen Freude bekamen an biblischer Lehre, an klarer, unverfälschter biblischer Lehre. Der große Rabbiner Leo Beck hat immer wieder daran erinnert, dass es in Israel die Theorie gab, 2000 Jahre des Chaos, 2000 Jahre als symbolische Zahl, 2000 Jahre der Torah, der Schrift, des Gesetzes, 2000 Jahre des Messias und dann die 1000 Jahre des Weltensabbats. Begriff tausendjährige Reich kommt ja von dieser Vorstellung her. Der große Sabbat, der alles abschließt. Aber es ist interessant, dass Israel davon ausging, wenn der Messias kommt, brauchen wir kein Gesetz und keine Schrift mehr. Das ist die Zeit der großen Spontaneität. Selbst Israel hat gemeint, die Jahre des Messias erübrigen die Schrift und dann kommt der Messias, den Gott bestätigt hat. Und das Erste ist, dass er seine Jünger in die Schrift einführt, ihnen die Schrift wichtig macht. Nicht die Jahre der geisterfüllten Spontaneität, sondern haltet euch an die Schrift, an die Lehre der Schrift und seht Zusammenhänge. Darum ist ein Zeuge Jesu ohne biblische Wahrheit, ohne biblische Lehre wie Brot ohne Mehl, wie Helligkeit ohne Sonne, wie ein menschlicher Körper ohne Herz. Wenn die großen Evangelisten, angefangen mit Spurgeon bis hin zu Klaus Vollmer oder setzen Sie Ihren Namen ein, die erweckliche Kraft der Wahrheit wieder neu entdecken, dann ist das nur ein Hinweis, eine Probe darauf, dass von Anfang an der auferstandene Jesus Erweckung und göttliche Wahrheit zusammengebunden hat. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jetzt würde ich sagen, wir singen Vers miteinander. Nachher, nach dem nächsten Abschnitt, dürfen Sie wieder singen. Jetzt würde besser hineinpassen, 96, Vers 2. Geist, dann können Sie da ein bisschen einschlafen. Es geht mehr um die kirchliche Lehre, die ist auch wichtig, aber wer Schläfle braucht, kann da eher schlafen. Römisch 2, wer geistliches Leben will, darf auf kirchliche Lehre nicht verzichten. Dieses Verzichten liegt sehr nahe, denn viele, wenn sie das Wort Dogma oder kirchliche Lehre hören, sagen sie, oh, geh mir weg damit. Biblische Lehre, ja, aber wenn du von kirchlicher Lehre sprichst, dann denke ich an trocknete Formulierungen, an verstaubte Folianten, an meterweise Karl Barth und dann denke ich an kirchlichen Streit und Theologengezänk, an verknöcherte Altertümer. Nur zu leicht geht uns Pietisten ja das Vorurteil auch über unsere Lippen, dass man sagt, der Pietismus hat sich gegen die tote Orthodoxie gewehrt. Das können nur Leute behaupten, die Kirchengeschichte höchstens nach dem Häusi studiert haben. Es war ganz anders. Wenn Sie wirklich mal Spener lesen, dann werden Sie erkennen, dass der Spener in seinen Pia Desideria die Hälfte seiner Schrift dazu benutzt, um nachzuweisen, wie höchst interessiert er an der Lehre ist, von Johann Gerhard und Kalow und so weiter. Aber er wollte keine tote Orthodoxie, sondern eine von göttlichem Geist und göttlichem Leben erfüllte Orthodoxie. Es ist gedacht, wie Hänschen sich die Kirchengeschichte vorstellt, wenn man sagt, da war zuerst die Orthodoxie und dann kam der Pietismus und er war gegen die Orthodoxie. Der Pietismus, wenn er recht war, hat er immer die kirchliche Lehre hochgehalten, die Bekenntnis der Väter, den Weg, den Gott mit seiner Kirche in der Wahrheit gegangen ist. Und sie haben gewusst, dass die kirchlichen Bekenntnisse und wahre kirchliche Lehre ist wie ein Zaun, der an der Mehrzahl der Stellen deutlich macht, hier sind fremde Besucher unerwünscht. Aber ein rechter Zaun hat auch eine Pforte, die man aufmachen kann, wo es deutlich wird, hier sind Gäste willkommen. So macht das Bekenntnis deutlich, wo man aufpassen muss. Auf dem Weg der Christenheit durch die 2000 Jahre haben wir Erfahrungen gemacht, wo man sich die Finger verbrennt, wo fremder Geist eindringt und wo deshalb gesagt werden muss, aufpassen. Und auch ist im Bekenntnis deutlich gemacht, wo die Pforte aufgemacht wird für das Wirken des gegenwärtigen Jesus. Es kommt noch ein weiterer Grund dazu, warum kirchliche Lehre bei uns nicht sehr beliebt ist. Kirchliche Lehre hat es heute sehr schwierig. Es hat die Philosophie schwierig auf den Universitäten, es haben die Dogmatiker schwer auf den Universitäten. Es ist im Augenblick keine große Konjunktur für diese Fragen, weil wir alle durch ein Bilddenken kaputt gemacht werden. Denken Sie es bei jeder Zeitschrift, die Sie ansehen, bei jeder Fernsehsendung. Wir können allmählich nur noch denken wie kleine Kinder, in Bildchen. Und wir können nur noch assoziieren. Da werden wir ganz stark, die ganze Werbung trimmt darauf, dass wenn wir einen blauen Himmel sehen und junge Menschen und die Marlboro, wir assoziieren. Einfaches Leben, Schönheit, ein Bilddenken. Und wir können heute nicht mehr denken, unsere Professoren sagen, selbst die frommen Studenten tun schwer, einen Text auszulegen, weil sie in der Schule gar nicht mehr geübt werden, Texte von griechischen oder lateinischen Denkern oder auch einen Text von Shakespeare auszulegen. Sie haben einen Wasserkopf von naturwissenschaftlichem Wissen, aber dass wir einmal hinhören, was einer sagt, wird immer in unserer Schulbildung immer seltener. Deshalb gibt es auch unter Menschen so viel Missverständnisse. Wenn einers Liebste sagt, aber ein bisschen zorniges Gesicht macht, sagt der andere, du bist aber böse. Er kann gar nicht mehr hinhören. Er schaut nur aufs Gesicht. Sie können die größten Ungeheuerlichkeiten sagen, wenn Sie ein nettes Gesicht machen. Nicht? Sagen die Leute, das ist ein netter Mann. Deshalb werden Bürgermeisterwahlen heute und politische Wahlen meist vom Fotografen gewonnen. Wer das schönere Gesicht macht, nicht wer die bessere Politik anbietet. Ganz große Gefahr für unsere gesamte westliche Welt. Ich versuche es immer an einem Beispiel deutlich zu machen. Früher gab es in der Logik den Dreischritt. Zuerst die große Klammer, alle Menschen sind sterblich. Kann keiner was dagegen sagen, stimmt, nicht? Zweitens, Sokrates war ein Mensch, kann man auch nichts dagegen sagen, nicht? Drittens, also war auch Sokrates sterblich, nicht? Ein ganz logischer Dreischritt. Heute hat man das in unserem Hinterkopf entstellt zu einem Zweischritt. Alle Menschen sind sterblich, darum ist alles, was sterblich ist, ein Mensch. Na, es kann auch ein Kamel sein. Das in einem praktischen Beispiel sagen. Den wahren Christen geht es um das Wohl des Menschen. Jawohl, es wäre furchtbar, wenn es nicht so wäre. Dem wahren Christen geht es ums Wohl des Menschen. Sofort wird unter der Hand das Satz 2 draus gemacht. Jeder, dem es um das Wohl des Menschen geht, ist eigentlich ein Christ. Nein, das kann auch ein Atheist sein, Humanisten, Buddhisten, Mohammedaner. Bis hinein in unsere christlichen Kreise die Verfälschung des Denkens, Nicht alle, die verheiratet sind, führen eine wahre Ehe. Stimmt. Daraus macht man denn schon den nächsten logischen Satz. Darum, wenn wir wirklich uns lieb haben, brauchen wir nicht verheiratet zu sein. Nein, logisch wäre, jede rechte Ehe ist voll Glück. Hans und Grete sind voll Glück. Deshalb sollten sie heiraten. So schnell wie möglich. Nicht? Der Teufel ist ein Lügner von Anfang an, sagt Jesus. Und die Einfallspforte ist heute ein verdorbenes, entartetes Denken. Und wir sollten uns an den Überlegungen der Väter, die versucht haben, in prallvollen, geschliffenen Sätzen ihre Erfahrung mit der biblischen Wahrheit in ihrer Zeit niederzulegen, die sollten uns Leitmodell werden, dass wir wieder denken können. Wahre kirchliche Lehre hilft uns, bei der biblischen Lehre zu bleiben, bei der biblischen Wahrheit. Natürlich gibt es auch manchen Unfug, nicht jeder Dogmatiker ist damit ein Zeuge Jesu, aber wir können es uns ja aussuchen, wir können doch hoffentlich die Stimme des guten Hirten heraushören. Wahre kirchliche Lehre hilft uns, bei der biblischen Wahrheit zu bleiben. Beispiel von uns aus Deutschland. Wir haben lange Zeit doch die Lehre von der Dreieinigkeit lächerlich gemacht. Ach, das ist was Verstaubtes. Wie konnten denn die Konzilsväter von Nicäa und Konstantinopel sowas Schwieriges formulieren? Ist ja unvorstellbar und alle Bilder sind ja echt töricht. Das dreiblättrige Kleeblatt, das ein Blatt ist und drei zugleich. Wenn wir richtig ernst genommen hätten, was die Konzilsväter gemeint haben, mit Dreieinigkeit, dass nur dort vom wahren Gott geredet wird, wo man eigentlich im gleichen Atemzug von Jesus redet. Dass nur dort richtig vom Heiligen Geist geredet wird, wo man eigentlich im gleichen Atemzug Jesus und den Vater preist. Dann hätten wir nicht so schnell auf Adolf Hitler hereinfallen dürfen. Aber Tausendschaften von CVJM-Vorständen und Stundenhältern in Deutschland haben mit Ehrfurcht in der Stimme gesagt, haben Sie gehört, wie Hitler von der Vorsehung gesprochen hat? Vom Herrgott? Ist doch ein frommer Mann. Dabei wäre es unvorstellbar gewesen, dass er im nächsten Satz von Jesus gesprochen hätte. Vom Herrgott von der Vorsehung. Aber es war der falsche Gott. Wenn man von Gott redet, ohne dass man eigentlich im gleichen Atemzug von Jesus und vom Geist Gottes reden kann, die drei gehören zusammen. Das ist eine sehr praktische Lehre, die uns hilft, auch in unseren Tagen nicht auf alles hereinzufallen, was fromm tut. Der Glaube, der einmal den Heiligen anvertraut ist, ist alles andere als abstrakt und verstaubt und trocken. Der Heidelberger Katechismus und die Katechismen sind ja besser als die dogmatischen Folianten. Zusammenfassung der Lehre. Der Heidelberger Katechismus beginnt mit dem einmaligen Artikel 1. Was ist ein einiger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele, beides im Leben und im Sterben, nicht mein, sondern meines treuen Heilandes Jesu, alle meine Sünden vollkömmlich bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst hat und so bewahrt, dass ohne den Willen meines Vaters kein Haar von meinem Haupt kann fallen. Gibt's was Herrlicheres? Wir sollten's auswendig lernen, in unseren Hinterkopf schreiben. Martin Luther hat in der Vorrede zum großen Katechismus gesagt, beim Lesen und Überdenken der Katechismusstücke, ist der Heilige Geist gegenwärtig und gibt immer neue Licht und Andacht. Dazu hilft's über die Maßen gewaltiglich gegen den Teufel, Welt, Fleisch und alle bösen Gedanken, so du damit umgehst. Die wahre kirchliche Lehre hilft dazu, dass wir bei der Wahrheit der Bibel bleiben. Darum, wer geistliches Leben will, darf auch auf die kirchliche Lehre nicht verzichten. Und dann dürfen wir unseren Bruder bitten, dass er mit uns ein Lied singt, und wir kommen dann zum Teil 3. Dritter Teil: Lehre ist packend. Erweckliche Verkündigung will ja wirklich wecken. Und das Einschläfernde, unser kirchlicher Betrieb kann einschläfernd sein, unser Gemeinschaftsbetrieb, unser persönlicher Stil. Wenn man mal einige Jahre im Dienst ist, sollte man sie immer wieder auf Tonband überprüfen. Da erschrickt man selbst, wie monoton die Stimme geworden ist, wie viel, schwäbisch gesagt, Mödeler, Eigenarten in unserem Sprechweise sind. Das alles ist lähmend, tötend, aber die Sache selber, die Lehre, die wir zu bringen haben, ist packend. Wir sollten gar nie meinen, dass wenn wir ethische Themen anpacken, Liebe ohne Ring oder so, dass wir attraktiver wären. Je näher wir bei der Jesusbotschaft sind, desto mehr haben wir das, was sonst niemand bieten kann. Da sind wir konkurrenzlos. Jeder Volkshochschullehrer kann seine Theorien über die Ehe weitergeben, nicht? Manchmal sind die sogar sehr konservativ. Aber das Geheimnis Jesu, die packende Wahrheit der Bibel, können nur wir sagen. Nun haben die Evangelisten aller Zeiten herausgestellt, dass das Wesen der erwecklichen Rede ja darin besteht, dass sie einmal eine Sprache benutzt, die von modernen Menschen verstanden wird, die ihn aufrüttelt, die ein bisschen attraktiv ist. Sprache. B. Verwendung einprägsamer Bilder. Ist das großartig, wenn Klaus Vollmer bei unserer letzten Hofacker-Konferenz übers Wachsein gesprochen hat. Sag mal, Frau, bring mich auf den Bahnhof von Hannover morgens um 5 Uhr. Ich bin wach und denke, man sollte immer viel früher aufstehen. Herrlicher Sommermorgen. Ich sehe die Schwalben fliegen. Ich habe noch nie gesehen, dass der Bahnhof Hannover so schön renoviert ist. Ich bin hellwach. Ich sehe die neuen Backsteine, die da sind. Ich sehe die Schwalben. Meine Frau bringt mich auf den Bahnsteig. Ich sehe den Mann mit der roten Mütze nebendran. Kommt ein Schnellzug aus Ventimiglia. Ich denke, ich weiß gar nicht recht, wo das ist. Ich bin hellwach. Ich sehe Inschriften. Ich sehe den Dienstbeamten. Ich, plötzlich fährt ein anderer Zug ein, Leute steigen aus, ich sehe da eine Umsiedlerfamilie mit schweren Koffern, ich sehe Leute aus der DDR und denke, denen sollte man helfen. Der Zug pfeift wieder, fährt ab, plötzlich sagt meine Frau, du, wolltest du nicht nach Stuttgart fahren? Das war der Zug nach Stuttgart. Wachsein heißt für die eine Sache, für die man da ist, wachsein und nicht für tausend andere Dinge. Was ist das für ein großartiges Beispiel? Ich glaube bloß gar nicht, dass es passiert ist, denn er ist nach Stuttgart gekommen. Aber sehen Sie, das ist ein Bild, das man fast beim einmaligen Zuhören in den Worten, die Klaus Vollmer benutzt hat, nacherzählen kann. Das Wesen der Evangelisation ist, dass sie einprägsame Bilder benutzt, und das Dritte, dass sie hinführt zu einer Entscheidung des Glaubens, zu einem Aufruf, dass man etwas will. Glaube wird durch den Geist Gottes geweckt, ganz klar. Aber in der Darbietung möchte ich die Möglichkeit bieten. Der alte Professor Schlatter in Tübingen, wenn seine Töchter aus der Tübinger Stiftskirche kamen, hat er immer gefragt, was hat der Prediger gewollt? Nicht, was hat er gepredigt? Was hat er gewollt? Auf was wollte er los? Wenn wir unsere Ansprachen überprüfen, wollen wir bloß einen Text abstauben, ein bisschen klar machen, oder wollen wir, dass Menschen neue Mut bekommen, wieder eine Woche mit Jesus zu gehen? Wollen wir, dass sie endlich ihre komischen Geldgeschichten in Ordnung bringen und in Wahrheit vor dem Herrn stehen? Evangelisation, Erweckung, Ansprache will etwas. Aber wenn Sie mich fragen, auf was man am ehesten verzichten kann, dann würde ich sagen, am ehesten kann man auf die Beispielgeschichten, auf die eindrücklichen Vergleiche verzichten. Und da sage ich, obwohl ich weiß, dass Kinder und Erwachsene darauf angewiesen sind, dass es auch interessant in unseren Ansprachen zugeht, die oft so furchtbar langweilig sind. Mein 16-Jähriger hat neulich gesagt vor der Hofacker-Konferenz, erzählst du auch Geschichtler. Verstehen Sie? Der ist gar nicht dumm, aber einen Tag lang da zu sitzen und Theorie zu hören, das ist kaum zu fassen, nicht? Aber ich hab's bei Klaus Vollmer gelernt in seinem Büchlein Neudenken, Nachdenken, Umdenken. Da ist kaum ein Beispiel drin, obwohl er ein Meister der Beispielgeschichte ist. Aber die Sache Jesu ist so packend, dass eigentlich oft ein Beispielgeschichte nur stören kann. Bruder Frische, wir haben heute Morgen über Johannes Busch geredet. Wilhelm Busch hat viele Beispiele benutzt, großartig, nicht? Er hat gesagt, sehe ich da einen jungen Bergmann vor mir mit seinen dunkelgerennten Augen und er sagt, du kannst mir von Jesus wegbleiben. War interessant, aber wenn Johannes Busch gesagt hat, und da war der fromme König Josia, und eines Tages ist er von Gott abgefallen, da waren sie mehr an der Sache dran, als mit jeder Beispielgeschichte aus dem Ruhrtopf. Wir sind in der Bibel oft unschlagbar packend, wenn wir die Sache Gottes selbst bringen. Nicht verzichten können wir in der erwecklichen Ansprache auf den Aufruf zum Glauben, ich würde auch sagen, nicht auf die Lehre. Lehre, Lehre, nochmal Lehre ist das, was wir brauchen. Und darf ich gerade nicht, dass rauskommt, ich würde den verehrten Onkel Wilhelm Busch kritisieren, von ihm eine der eindrücklichsten Geschichten weitergeben. Manche kennen sie, aber man sieht gern immer wieder einen alten Bekannten. Als Wilhelm Busch wieder einmal im Gefängnis der geheimen Staatspolizei in Essen war, kommt eines Tages einer der Gestapo-Beamten, Beamten der geheimen Staatspolizei, sagt Pastor Busch, wir haben gerade draußen unter unseren Kollegen Streit, was denn eigentlich für euch Christen das Wichtige ist. Wir sind aus der Kirche ausgetreten, aber wir sind gottgläubig. Wir glauben an Gott jetzt, ihr Christen doch auch. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen euch und uns? Sie sind doch Pastor, vielleicht können Sie uns erklären. Und hat ihn aus der Zelle geholt und plötzlich fand sich Wilhelm Busch umgeben von 5 SS-Beamten. Und er hat gesagt, ich will euch das mal klar machen. In allen Religionen und Weltanschauungen ist Gott ein Teil dieser Welt. Ein goldener Buddha oder die Nation für euch oder mein Gewissen ist ein Teil unserer Welt. Nur im Christentum, nur für die Bibel, ist Gott das Gegenüber, der Schöpfer und Richter der Welt. Nicht unser Kumpel, sondern vor dem wir uns verantworten haben. Zweiter Unterschied. In allen Religionen, Weltanschauungen sind Menschen davon überzeugt, dass tief innen drin in uns ein guter Kern steckt. Äußerlich sind wir zwar keine Engel, aber eigentlich ganz tief innen drin sind wir ganz feine, liebe Leute. Und nur Jesus sagt, aus dem Herzen des Menschen kommen arge Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei. Wenn du ganz tief in dich hineingehst, du frommer Mensch, kommst du in Abgründe des Schmutzes. Dritter Unterschied. Alle Menschen sind überzeugt, dass sie, wenn sie sich mal richtig am Riemen reißen würden, auch ganz nette Kerle wären, nicht? Aber wenn ich wirklich will, dann kann ich auch. Nur das Christentum sagt, du kannst überhaupt nicht, du bist ein Gebundener. Es kann dich nur einer lösen, Jesus, dem von Gott die Vollmacht dafür gegeben ist. Vierter Unterschied, alle Religionen, Weltanschauungen sind überzeugt, wenn wir zusammenstehen würden und uns miteinander anstrengen würden, dann könnte endlich die Welt anders werden. Die Bibel sagt, die Welt wird anders, wenn Gott seine neue Welt bringt. Nur dann. Und Wilhelm Busch hat gesagt, die 5 Männer, die Gestapo-Beamten, die Supernazis, haben besser zugehört als alle Leute bei einer Glaubenskonferenz. Weil wahre Lehre packend ist. Wir sollten nie meinen, die Sache, die wir vertreten, sei langweilig. Vielleicht machen wir sie langweilig. Aber wo Menschen strömten zur Verkündigung des Evangeliums, da waren, man kann es heute aufschlagen, bei Rosenius, bei Ludwig Hofacker, bei den großen Erweckungspredigern, Folgen im Ravensberger Land, da stand im Mittelpunkt Lehre. Bei Hofacker ist eigentlich immer nur ein Stück traktiert: in Jesus Christus wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Wilhelm Busch hat sich ein lebenslang gemüht, Römer 3,21, und deshalb wollen wir morgen dran gehen: nun ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, geoffenbart. Wie er das erwecklich predigen kann, verständlich, packend, anschaulich. Bei Klaus Vollmer spielt der auferstandene Jesus Christus die große Rolle. Ein Stück der Lehre, das diese Lehrer unseres Glaubens gepackt hat, das sie erwecklich weitergeben wollen. Aber es ist ja auch packend und erregend, dass wir in eine Welt der Ängste hineinsagen dürfen, auf die Autorität Jesu hin: fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun können. Ich will euch sagen, vor wem ihr euch fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, nämlich vor Gott, der Leib und Seele verderben kann in die Hölle. Dass wir vom heiligen Gott reden können, dass von dem herrlichen, heiligen Gott ausgeschlossen sein schlimmer ist als die Pestwelle im Jahr 1848, die 2/3 der europäischen Bevölkerung hinweggerafft hat. Wir vergessen immer, dass die schlimmsten Nöte schon hinter uns liegen. Die Menschheit trotzdem weitergelebt hat. Aber das Schlimme ist, wenn ein Volk, ein Kontinent von Gott abgeschrieben ist, ein Mensch, dass Gott einen Weg gefunden hat: heute wirst du, armseliger, missratener Mensch, mit mir im Paradies sein, dass es Friede mit Gott gibt, ein Heimkommen zu Gott. Das ist erregend. Das ist doch erregend, wenn wir nachbuchstabieren dürfen, was eigentlich in der Auferstehung Jesu geschah. Dass in unserer Welt, in der wir doch alle sterben müssen, todsicher, vom Neandertaler bis zu Dr. Bleiberg, dem ein neues Herz einoperiert wurde und der nach dem dritten Herzen auch gestorben ist, Gott einen einzigen von den Toten ewig herausgeholt hat und ihn vor uns todverfallene Menschen hingestellt hat. Deutlicher kann es doch Gott gar nicht mehr machen. Der ist wichtig, auf den kommt es an, auf den kann ich nicht verzichten und auf den sollt ihr nicht verzichten müssen. Gott hat uns in ihm den Glauben angeboten, dass wir ihn haben, in dem Gott Pläne hat für die neue Welt, eine Welt ohne Tod und Geschrei. Erregend, wenn wir das sagen können. Ist doch erregend, wenn wir nachbuchstabieren können, dass das Wichtigste für Gott Vergebung ist. Und zwar im Unterschied zum Alten Testament. Da gab es auch Vergebung. Psalm 51, Gott, tilge meine Sünde, wasche mich rein mit Hyssop. Sondern dass wir einen Gott haben, der uns nachläuft und uns nachbettelt: lasst euch doch versöhnen mit mir. Weil die Versöhnung geschehen ist, es ist in Kraft, Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Aber jetzt tretet auf den Boden dieses Tatbestandes, dass Gott euch gern vergeben möchte. Ist erregend, wenn wir verkündigend nachbuchstabieren, was wir jetzt schon mit Jesus haben. Aber was dann einmal kommen wird, es ist groß, dass Jesus uns jetzt schon Vergebung der Schuld zuspricht. Aber das wird einmal etwas ganz anderes sein. Wenn wir vor ihm stehen werden, makellos und heilig, ohne eine Narbe der Sünde im Gewissen. Schon groß, wenn wir hier in Bruderschaft hineingestellt werden, wir leben es in diesen Tagen und wir freuen uns, dass unsere Brüder aus der DDR daran teilhaben können. Aber das wird einmal etwas ganz anderes sein, wenn wir unter der Schar derer aus allen Sprachen, Nationen und Völkern vor dem Thron des Lammes stehen und ihm bloß noch danken können, was er bei uns getan hat. Es ist groß, wenn mir Jesus seine Nähe zusagt, wenn er mich seine Wunder erleben lässt. Aber das wird noch einmal etwas anderes sein, wenn er seinen Arm um mich schlägt und mir zuspricht, mein Sohn, meine Tochter, komm her zu mir, du Gesegneter des Herrn. Schon groß, wenn ich jetzt Linderung im Leiden bekomme. Aber das wird noch einmal etwas anderes sein, wenn er meinen nichtigen Leib verklären wird, dass ich gleich werde seinem Auferstehungsleib. Ist doch erregend, wenn wir nachbuchstabieren, dass wir Menschen von Gott eigentlich nichts wissen. Niemand hat Gott je gesehen, aber der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat es uns verkündigt. Dass wir in einer Welt, die über Gott erst rechts nichts weiß, über die menschlichen Probleme kaum etwas sagen können, wir wissen. Nicht alles, wir sind nicht Geheimniskrämer Gottes. Aber was uns Gott erschlossen hat, dass er wieder Vater des verlorenen Sohnes ist, der wartet und dem Sünder entgegenläuft, dass das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn, dass unsere Welt ist wie der Acker, von dem Jesus sagt, lass das Unkraut wachsen bis zur Ernte. Wir haben so viele Leute, die heute nicht begreifen, dass Jesus gesagt hat, der Acker ist die Welt, nicht die Kirche. In der Kirche soll das Unkraut nicht weiter wachsen. Aber in der Welt, ihr seid nicht dazu erkoren, alle Reichen arm zu machen und alle Verführer einzusperren. Nein, lasst es wachsen bis zur Ernte. Aber ihr sollt den guten Samen ausstreuen und bewahren. Ist doch erregend, wenn wir verkündigen, nachbuchstabieren, dass das Entscheidende am Christsein ist, den Namen des Herrn anzurufen, der wird selig. Und nicht dieser oder jener christliche Stil. Welche Befreiung! Wenn du sagen kannst, Herr Jesus, dann wirst du gerettet, dann bist du an ihn angebunden, an den Herrn aller Herren. Liebe Brüder und Schwestern, es müssten uns eigentlich 14 Tage für besondere Evangelisationen gar nicht reichen, um die Fülle der packenden Jesusbotschaft des Gotteswissens weiterzugeben. Die Lehre ist packend. Lassen Sie uns noch vor meinem letzten Teil einen Vers singen von 166, Vers 4. Erweckliche Lehre, heute wichtiger denn je zuvor. Am Vorabend von der Hofhager-Konferenz war Klaus Vollmer bei uns in Stuttgart. Und er erzählt, er kommt in Hannover ins Gespräch mit einem Gewerkschaftsfunktionär. Und der Gewerkschaftsfunktionär sagt, hören Sie mal, da war neulich in einer Morgenandacht im Rundfunk immer wieder von Paulus die Rede. Wer ist Paulus? Ist das einer unserer Bischöfe? Da hat Klaus Vollmer gesagt, eigentlich das gehört zur europäischen Bildung. Wenn Sie ein gebildeter Mensch sein wollen, müssen Sie wissen, wer Paulus ist und die Lehre des Paulus. Sie müssten mindestens mal einen Römerbrief kennen. Ich muss ja ausschließlich wissen, wer Karl Marx ist und was er etwa im Kapital geschrieben hat, gehört zur Bildung. Könnte ich Ihnen nicht einen Kurs einmal anbieten im Gewerkschaftshaus für Ihre Mitarbeiter über Paulus und seine Lehre? Doch, hat er gesagt, herzlichen Dank, endlich komm mal zu. Und daraus ist gewachsen in der Volkshochschule Hannover eine Reihe über den Römerbrief, die von über 300 Leuten besucht waren, lauter fernstehenden Leuten. Wir haben heute europäisches Heidentum vor uns. Und wir sind alle noch verhältnismäßig gut in der europäischen Christenpredigt. Das können wir. Vor Gemeinschaften reden, auf Glaubenskonferenzen. Aber wir sind alle Stümper in der europäischen Heidenpredigt. Wir wissen gar nicht mehr, wie man das macht. Und wissen gar nicht mehr, dass es gar nicht mehr peinlich ist, vom Beten zu reden und den Namen Jesu zu erwähnen. Peinlich ist es immer nur in einem nachchristlichen Zeitalter, wo einer die fromme Oma hatte, die noch gebetet hat und er war, aber ich doch nicht, aber gell, die Oma war schon recht und vielleicht betet sie noch für mich. Das sind die peinlichen Stellen, so in einem nachchristlichen Zeitalter. Wenn einer ganz weit weg ist, da ist überhaupt nichts peinlich. Da kann man über Jesus und Bibel und Gebet reden. Wie wenn ein Musiker erklärt, wie er Sebastian Bach ist und warum der Konzerte für zwei Klaviere geschrieben hat, weil das eine nicht groß genug war und so. Also das ist ganz sachlich, kann man das darlegen. Aber wir müssen lernen, auch da wieder Lehre zu bringen. Denn die Menschen verstehen nichts mehr. Wie gesagt, sie wissen nicht, wer Paulus ist. Wie ein kleines Kind, mein Sohn, wo der in Religionsunterricht kam, in der ersten Klasse, hat er geschrieben, wie allen Kinder schreiben, Herr Odes sagt zu Johannes, das war der Herr Odes. Dass der Herr Odes, das ist kein Begriff, sondern Herr Meier, der Herr Schmidt, nicht? Normale Mensch ist von biblischen Begriffen so weit weg, wie wir es uns als gute Christenmenschen kaum vorstellen können. Und wir überfordern ihn dauernd mit frommer Sprache und wir sollten ihm Information bieten, Zusammenhänge, dass er Aha-Erlebnisse unter der Wirkung des Heiligen Geistes haben kann. Also Lehre darf nicht bloß der geheime Hintergrund unserer erwecklichen Rede sein, sondern kann Thema selbst sein. Es ist Sache der Barmherzigkeit, dass wir große Zusammenhänge deutlich werden lassen. Wenn ich heute einen Fachmann frage, sage, wie kommt es eigentlich zur europäischen Währungskrise? Dann wird er mir zuerst historisch sagen, kam ein Jahr des Wohlstandes und dann aber kam die Zeit, wo die internationale westliche Absprache nicht mehr funktioniert. Es kamen die Ölländer, ein Abfließen des europäischen Geldes nach Saudi-Arabien. Und ich könnte auch sagen, aha, jetzt wird mir das klar, nicht? Oder wenn einer sagt, warum kriegen wir eigentlich ins europäische Bildungssystem überhaupt keine Ruhe mehr hinein, kann man denn nicht mehr so einfach die Lehrpläne wieder nehmen, wie wir sie bis 1940 hatten? Dann würde mir sagen, nein, denn bei den Universitäten ist folgende Umgestaltung vorgekommen. Wir müssen den Anschluss finden. Die Unruhe in den Universitäten wirkt sich da aus. Wir sind bloß Nachfolge. Wir können nicht von unten beruhigen. Erst wenn die Universitäten wieder sich auf ein einheitliches Bild der Bildung einigen, können wir auch nach unten nachziehen. Sag ich, oh, interessant, hochinteressant, nicht? Und so müssten wir als Christen heute auch sprechen. Wenn wir sagen, Jesus ist auferstanden, dann schaltet er noch gar nicht an Tod wahrscheinlich. Aufstehen ist heute bloß das Schlimme, was man morgens um 5 Uhr oder um 7 Uhr machen muss. Wir müssen auch unsere Sprache überlegen. Und dann sagen 1. Korinther 15 nachbuchstabieren, ich sage das nicht, weil ich es erlebt habe, weil manche Gebete erhört wurden, sondern weil der Jesus, den sie ins Grab gelegt haben, gesehen wurde am 1. von Petrus, danach von den 12, die haben es nicht geglaubt. Erzählen Sie Lukas 24 nach. Wir glauben, weil es Zeugen gibt. Wenn heute einer sagt, ich glaube nicht, dass Napoleon gegeben hat, Zeugen, kannst du machen, wie du willst, aber es gibt genug Leute, die ihn erlebt haben. Augenzeugen. Und so müssen wir für Jesus, für die Wahrheit, das nehmen, nicht unsere subjektiven Erfahrungen, die sind schön. Die biblische Lehre begründet damit, dass Jesus gesehen wurde. Und sie haben mit ihm gegessen und getrunken und was unsere Hände betastet haben, das bezeugen wir euch. Uns müssen Linien gezogen werden, wenn einer sagt, ja, was hat das für einen praktischen Nährwert, dass Jesus auferstanden ist. Dann müssen wir ihm sagen können, ist Christus nicht auferstanden, so seid ihr noch in euren Sünden, dann ist euer Glaube vergeblich. Klaus Vollmer hat das in der Sprache unserer Zeit gesagt, wenn Jesus nicht von Toten auferstanden ist, dann ist 2000 Jahre lang umsonst gebetet worden, dann ist Beichte nur ein Selbstgespräch, dann ist das Abendmahl nur eine religiöse Aussage, die man sich eigentlich schenken kann, dann ist der Mensch im tiefsten nicht erlöst, aber die leibliche Auferstehung Jesu bedeutet, meine Geburt kommt bei Gott vor, die leibliche Auferstehung. Dass Gott Jesus in den Leib zurückkommen ließ, den man betasten konnte. Gott ist der Leib wichtig. Meine Geburt kommt bei Gott vor. Meine Jugend kommt bei Gott vor. Meine Sexualität kommt bei Gott vor. Meine Berufsfragen kommen bei Gott vor. Meine Schmerzen kommen bei Gott vor. Meine Ehe kommt bei Gott vor. Mein Altwerden kommt bei Gott vor. Mein Sterben kommt bei Gott vor. Und die ganze Auferstehung des gesamten Lebens kommt bei Gott vor. Ich meine, das sei so ein Beispiel, wo lehrhaft deutlich wird, eine Schneise, was Auferstehung bedeutet. Wir glauben an den, der gesehen wurde und das kann es für dich bedeuten, die leibhafte Auferstehung. Einer, der dich versteht in all deinen was mit dem Leib, mit deinem Körper zu tun hat. Es ist aber auch vor allem eine Sache der Barmherzigkeit, dass wir biblische Grundlinien weitergeben in eine maßstablose Welt. Bei den Propheten Israel steht einmal das Wort, dass es Gericht über einem Volk ist, dass es taumelt wie ein Trunkener, wenn er speit. Sie alle haben schon Betrunkene gesehen, die einen Schritt nach vorwärts gehen wollen und einen Schritt zurücklanden, die nach rechts gehen wollen und nach links torkeln, die jede Orientierung verloren haben. Das ist doch die Not jüngerer und älterer Menschen in Europa, dass allgemeine Maßstablosigkeit ist. Und da wieder anzubieten, etwa die Grundorientierung, die Grundlehre der Bibel, dass Gott der Herr ist, vom ersten bis zum letzten Blatt der Bibel, von dem, das Gott schuf, und er schuf den Menschen zu seinem Bild bis zum Kapitel 22, und Gott wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst mit ihnen wird ihr Gott sein. Geht's um Gott und dass wir Menschen zu Gott gehören. Und vom großen König Josaphat dem Zweiten, Jerobiam dem Zweiten, der Ludwig Erhard in Israel war, der große Mann, der den Wohlstand brachte, steht in der Bibel gerade zwei Verschen, dass er Israel sündigen macht. Es ist, wie wenn die Bibel gar nicht ausschlagen würde, der Zeiger an der Skala. Ist vollständig uninteressant. Aber was er in Beziehung zu Gott getan hat. Der Ahab, der mit seiner Isebel, war einer der genialsten Strategen und Politiker überhaupt im Orient. Was hat er Bündnisse zusammengezimmert? Steht in der Bibel höchstens andeutungsweise. Aber was er mit Israel im Blick auf Gott gemacht hat, das steht drin. Einzig große Orientierung, wie wir vor Gott stehen. Die beiden großen Versuchungsgeschichten des Alten und Neuen Bundes. Josef und die Frau der Potiphar. Frau Potiphar, komm zu mir. Heute würde vielleicht mancher Psychologe sagen, darf man denn eine Frau so verstoßen, wenn sie ein Zärtlichkeitsbedürfnis hat? Oder eine arme Frau? Ist doch barbarisch von dem Josef, dass er nicht den Arm um sie gelegt hat. Das ist menschlich durchaus erwägenswert, menschlich. Aber Josef hat nicht gesagt, das tue ich menschlich nicht, sondern wie sollte ich einen so groß Übel tun und gegen Gott sündigen? Gott steht über der Ehe des Potiphar, auch wenn er bloß ein Ägypter ist, aber Gott will Ehe und Gott will Ehe schützen und Gott steht über meinem Weg. Ich kann nicht meinen Weg suchen, ich kann nicht den Willen der Frau Potiphar erfüllen. Ich gehöre dem Gott, der mich im Gefängnis gesegnet hat und segnen wird. Wie sollte ich einen Großübel gegen Gott sündigen? Ich möchte den Weg Gottes gehen. Und im Neuen Bund bei der großen Versuchung Jesu, bitte, speise doch die Menschen. Nein, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jeglichem Wort Gottes. Jesus, zeig doch mal, was du kannst. Du kannst Menschen gewinnen. Tu doch Wunder. Nein, ich will Gott nicht versuchen. Du sollst Gott allein dienen. Gott, 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 die große Orientierung. Wenn wir das weitergeben könnten in unserer Verkündigung, Lehre, biblische Lehre, biblisches Schneißen, biblische Richtungen, wir wären unschlagbar packend.
Zum Abschluss ein Wort von Ludwig Hofacker, wenn ich schon von der Hofacker Vereinigung komme. Mein Freund, deine Predigten sind zu voll. Das gilt jetzt auch über mein Referat. Es ist zu viel drin. Die Sprache ist zu biblisch schön. Du hast etwas Übertriebenes. Du überstürmst deine Zuhörer mit biblischer Wahrheit. Du musst wahrhaftig etwas unbiblischer werden. Missverstehe mich nicht. Du musst deinen Text und seine Hauptwahrheit mehr in Tagesworten erklären. Du musst ein wenig einfacher werden mit deinen Einfällen. Du musst deiner Fantasie Schranken setzen. Jetzt kommt das Wichtigste. Die armen Menschen sind doch in der Erkenntnis der göttlichen Wahrheit viel weiter zurück, als wir denken. Wir müssen ihnen das Allereinfachste sagen, was zu ihrem Heil dient. Stelle dich doch einfach in einen Missionär hinein. Früher hat man noch Missionär gesagt, nicht Missionar. Könntest du deine Predigt nach Inhalt und Form denn vor Heiden halten, vor denen man zum ersten Mal predigt? Ach nein. Man müsste ihnen viel, viel einfacher sagen, dass sie einen Heiland haben, und dann ging es gleich zielstrebig darauf los, wer denn dieser Heiland ist und was er getan hat. Man kann nicht populär genug reden, nicht einfach genug. Deshalb Lehre, einfache, verständliche Lehre, heute wichtiger denn je zuvor. Jetzt sind die 60 Minuten rum, entschuldigen Sie, ich habe Sie strapaziert. Wir wollen noch singen.